Ich vermute mal, die allermeisten von uns kennen die Erfahrung, dass man nach langer Zeit endlich etwas zu Ende bringt. Also vielleicht einen Hausbau oder einen großen Umbau im Haus oder einen Kredit, den man abbezahlt hat über viele Jahre. Oder vielleicht auch für jemand das Arbeitsleben, das er endlich zu Ende bringen kann und in Rente gehen kann. Vielleicht ist es für jemand anders ein langjähriges Projekt in der Arbeit oder der Abschluss der Ausbildung oder des Studiums oder einer langen Prüfungszeit. Vielleicht ist es für jemand anders eine sportliche Herausforderung, der er sich gestellt hat, ein Marathon oder Halbmarathon. Man trainiert darauf hin und läuft ihn dann und vollendet das so. Für wiederum andere sind es vielleicht die Kinder, die man großgezogen hat und die nun endlich aus dem Haus sind. Vielleicht auch nicht endlich, kann ja sehr unterschiedlich sein. Und vielleicht kann es auch für den einen oder anderen sein, dass er einen langjährigen Krankheitsweg hinter sich lässt und endlich nach schwerer Krankheit wieder gesund wird. So gibt es ganz verschiedene Dinge, auf die wir hinarbeiten, auf die wir hinleben, die wir dann zum Abschluss bringen. Und nicht selten ist es so, dass der Weg beschwerlich ist und mühsam ist und schmerzhaft. Und es braucht Durchhaltevermögen. Und so manches Mal müssen wir die Zähne zusammenbeißen, um weiter vorwärts zu gehen. Und je mühevoller und anstrengender ein Weg ist, umso schöner ist es dann, wenn man das Ziel erreicht hat. Wenn man weiß, ja, ich konnte das Vorhaben erfolgreich beenden, es ist zum Abschluss gekommen. Und ihr kennt mit Sicherheit dieses Gefühl der Freude, der Erleichterung, wenn so eine Last so richtig von einem abfällt und man am Ziel angekommen ist. Nun ist jeder Weg, alles, was wir so in unserem Leben erleben und sei es noch so mühevoll, nicht zu vergleichen mit dem, was Jesus für uns durchmachen musste. Aber im Text von heute Morgen sehen wir, wie er zum Abschluss bringt, was er eigentlich über viele Jahre, über Jahrzehnte sogar, woraufhin er gelebt hat. Und es kommt zum Abschluss, was er nach einer heftigen Leidenszeit, die unbeschreiblich eigentlich ist, was er dann am Ende vollbringt, was er ja, mit den Worten selbst ausdrückt, es ist vollbracht. Und das ist unser Thema von heute Morgen, über das wir nachdenken wollen, es ist vollbracht. Dieser Ausspruch von Jesus aus Johannes 19. Und wir lesen den Predigttext aus Johannes 19, die Verse 28 bis 42. Johannes 19, die Verse 28 bis 42. Danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Es stand da ein Gefäß voll Essig. Sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Ysop und brachten ihn an seinen Mund. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war, denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen werden möchten. Da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde, kein Bein wird von ihm zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Danach aber bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden, den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war, und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentüchern mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war. Bevor ich heute Morgen intensiver auf diesen Text eingehen will und wir ihn uns im Einzelnen anschauen wollen, will ich gerne mit uns erst ein bisschen den Hintergrund nochmal beleuchten, der diesen Geschehnissen aus dem Text und auch den Worten unseres Textes noch mehr Gewicht verleiht. Wir haben ja so, wenn wir das Johannesevangelium lesen, immer im Background die anderen Evangelien und nicht alle überliefern uns alles. Und wir haben es schon oft gesagt, Johannes versteht sie als Ergänzung. Aber wir versuchen so ein bisschen das gesamtere Bild zu kriegen und dadurch noch mehr Bedeutung von dem zu sehen, was Johannes dann uns überliefert. Im vorherigen Abschnitt zu unserem Predigttext von heute Morgen ist beschrieben, wie Jesus gekreuzigt wurde und anschließend dann verspottet von den Soldaten. Und in Markus 15, Vers 25 erfahren wir, dass Jesus nach der damaligen Zeitrechnung um die dritte Stunde gekreuzigt wurde. Also umgerechnet, in unserer Zeit heute ausgedrückt, wäre das 9 Uhr morgens. Und dann ein paar Verse später in Markus 15, Vers 33 und 34 lesen wir Folgendes. Und in der sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur neunten Stunde. Und in der neunten Stunde schrie Jesus mit lauter Stimme, Eloi, Eloi, lema sabachthani, was übersetzt ist, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Insgesamt litt Jesus 6 Stunden am Kreuz und in der sechsten Stunde, das Ende der sechsten Stunde war 12 Uhr mittags, in dieser sechsten Stunde kam eine Finsternis über das ganze Land für etwa 3 Stunden. Also in der Zeit, als es sonst taghell war, von 12 bis 15 Uhr, war es auf einmal absolut finster. Und es gibt zu diesem Ereignis außerbiblisch sogar Belege, zum Beispiel von 2 griechischen Wissenschaftlern, die in Ägypten lebten, und auch einem griechischen Autor aus Kleinasien, die das bezeugen, dass diese Finsternis so völlig unerwartet und unerklärlich auch stattgefunden hat. Diese Finsternis hier, die macht deutlich für alle Anwesenden, dass in diesen 3 Stunden, in diesen letzten 3 Stunden etwas sehr Außergewöhnliches geschehen muss. Es waren die Stunden des Zornes Gottes, in denen Jesus die Gottverlassenheit ertragen musste und den Kelch des Zornes Gottes bis zum bitteren Ende austrinken musste. Und es ist sehr bewegend und interessant, dass sich Jesus am Ende dieser Zeit hier, am Ende dieser Finsternis, in der er den ungebremsten Zorn Gottes ertragen musste, mit den Worten aus Psalm 22, Vers 2 an Gott wendet. Mit diesen Worten, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn wir in Psalm 22 schauen, Psalm 22, Vers 2 und 3, dann geht es da weiter. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von meiner Rettung sind die Worte meines Gestöhns. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. Es sind gleich 2 Dinge, die durch diese Worte von Jesus aus Psalm 22, Vers 2 zum Ausdruck kommen. Zum einen ist es das einzige Mal, dass wir überhaupt lesen, dass Jesus Gott mit diesen Worten mein Gott anspricht. Sonst spricht er ihn immer mit Vater oder mein Vater an. Und genau das zeigt die Distanz, das zeigt die Unterbrechung, das zeigt die Gottverlassenheit, die Jesus als Mensch in dieser Zeit erlebt hat. Er erlebte in seinem menschlichen Geist die Trennung von Gott, die er noch nie zuvor erlebt hatte und die er vor allem auch überhaupt nicht verdient hatte. Das Zweite ist, wenn man sich diesen Zusammenhang anschaut von Psalm 22, Vers 2, in denen diese Verse stehen, dann sieht man, das ist ein Schrei nach Hilfe, ein Schrei zu Gott nach Hilfe. Das heißt, am Ende dieser 3 Stunden, wo Jesus den Zorn Gottes ertragen hat und diese Trennung von Gott erlebt hat, schreit er zu Gott um Hilfe. Und wir behalten diesen Gedanken des Hilfeschreis zu Gott von Jesus an dieser Stelle mal im Hinterkopf und wir werden nachher sehen, dass Gott diesen Schrei erhört und wie Gott diesen Schrei erhört. Das ist also der grob skizzierte Hintergrund für unseren Abschnitt von heute Morgen aus Johannes 19, Vers 28 bis 42. Das heißt, wir sind am Ende dieser 6 Stunden, wir sind in der 9. Stunde angekommen, 15 Uhr nachmittags, und wir sehen, wie Jesus sein Werk vollkommen zu Ende bringt. Und das wollen wir uns in 3 Schritten heute Morgen anschauen unter diesem Thema, es ist vollbracht. Und unser erster Punkt heute Morgen heißt die komplette Vollendung. Und es geht um Vers 28 bis 30 und das ist der, wo wir uns am längsten auch aufhalten werden heute Morgen. In Vers 28 heißt es, danach, da Jesus wusste, dass alles schon vollbracht war, spricht er, damit die Schrift erfüllt würde, mich dürstet. Wir haben immer wieder im Johannesevangelium gesehen, dass Jesus nicht das Opfer irgendwelcher überraschenden Umstände war, auch nicht das Opfer der Willkür von Menschen, sondern dass er zu jeder Zeit wusste, was passiert. Das heißt es öfters im Johannesevangelium, er wusste immer, welche Stunde geschlagen hat. Und so war es auch hier. Jesus wusste, was, dass alles schon vollbracht war. Sein Auftrag war erfüllt, dem Zorn Gottes Genüge getan. Im Griechischen steht hier für dieses Wort, dass alles schon vollbracht war, das griechische Wort tetelestai. So, ja, das unter anderem bedeutet, dass etwas vollständig erreicht wird oder etwas vollendet wurde. Und nun ist Jesus ja zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch gar nicht gestorben und seine Auferstehung ist auch noch nicht geschehen, aber er ist gewissermaßen kurz vor der Ziellinie, kurz davor, die zu überqueren und seine Mission zu vollenden. Und man könnte das vielleicht vergleichen mit einem Läufer, der nur noch ganz wenige Schritte bis zur Ziellinie hat und wo wir aber auch sagen würden, er ist eigentlich schon im Ziel. Ja, es ist ganz klar, dass er auf jeden Fall das Ziel erreichen wird. Genau so war es gewissermaßen hier bei Jesus. Er vollendet seinen Lauf. Er hat den vollkommenen Gehorsam gegenüber Gott gelebt. Er hat Menschen die frohe Botschaft verkündigt. Er hat die Strafe für unsere Sünde auf sich genommen und er hat dem Zorn Gottes vollständig Genüge getan. Ja, er hat die Ewigkeit bei Gott für sündige Menschen wie dich und mich erworben. Und jetzt am Ende eines langen und unsagbar schweren Weges wusste er, dass alles schon vollbracht war, dass er zum Ziel gekommen ist. In Johannes 4, Vers 34 haben wir damals betrachtet, wie Jesus folgende Worte gesagt hat: Meine Speise ist, dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat und sein Werk vollbringe. Und hier steht für dieses Wort vollbringe im Griechischen die gleiche Wortwurzel, aber eine andere Zeitform. Hier steht es noch aus, während in Johannes 19 dann es vollbracht ist, zu Ende gekommen ist. Und genau das hat Jesus getan. Er hat den Willen des Vaters vollumfänglich erfüllt. Er hat sein Werk der Rettung vollbracht. Und er hat den im Alten Testament jahrhundertelang vorausgesagten Plan Gottes umgesetzt, vollendet. Und dazu, dass alles vollbracht war, gehörte auch, dass alle Prophezeiungen der Schrift des Alten Testaments, die von Jesus sprachen, erfüllt werden mussten. Und da gibt es eine ganze Reihe von Prophezeiungen, die auf Jesus hindeuten im Alten Testament. Nehmen wir nur mal zum Beispiel, dass er in Bethlehem geboren werden musste. In Micha 5, Vers 1 heißt es das, das wurde erfüllt. Oder dass er auf einem Eselfohlen in Jerusalem einreiten musste. In Sacharja 9, Vers 9, auch das haben wir beim Einzug nach Jerusalem gesehen. Oder dass die Soldaten seine Kleider unter sich aufgeteilt haben. Sehen wir in Psalm 22, Vers 29. Ja, und es gibt jede Menge Voraussagen im Alten Testament auf Jesus hin und sie wurden im Laufe seines Lebens erfüllt. Und gerade Johannes kommentiert immer wieder diesen Zusatz, damit die Schrift erfüllt würde. Und immer wenn das dort steht, gerade bei Johannes, wenn das steht, damit die Schrift erfüllt würde, gibt es im Griechischen ein Wort, was eigentlich verwendet wird, nämlich immer plero. Und es gibt nur eine Ausnahme, wo ein anderes Wort verwendet wird. Und diese Ausnahme finden wir hier in Vers 28, weil hier in Vers 28 steht für erfüllt das griechische Wort teleo. Und was das bedeutet, so viel wie vollkommen machen oder vollbringen. Das heißt, wir könnten an dieser Stelle hier auch übersetzen, damit die Schrift vollbracht würde. Und das bringt zum Ausdruck, es fehlt nur noch eine Sache, damit alle Prophezeiungen zum Abschluss kommen, die Jesus zu seinen Lebzeiten erfüllen muss. Was war diese eine Sache, die noch ausstand, damit es zum Abschluss kam? Es war eine Prophezeiung aus Psalm 69, Vers 22, wo es heißt, und sie gaben mir zur Speise Gift und in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig. Das sind eigentlich gleich zwei Prophezeiungen und die eine, die war bereits erfüllt und die andere erfüllt sich hier in Johannes 19. Diese erste Vershälfte, sie gaben mir zur Speise Gift, das erfüllt sich in Matthäus 27, Vers 34 und in Markus 15, Vers 23, weil dort erfahren wir, dass die Soldaten kurz bevor Jesus gekreuzigt wurde, ihm mit Galle vermischten Wein gegeben haben oder geben wollten vielmehr. Und Galle war wahrscheinlich eine Art giftiges Kraut und das sollte eine betäubende Wirkung haben. Also das sollte die Sinne ein bisschen benebeln, sollte die Schmerzen lindern. Und sie bieten das Jesus an und wollen es Jesus geben, aber Jesus nimmt es bewusst nicht. Damit er bei vollen Sinnen bleiben konnte, und das musste er. Er musste die Schmerzen und vor allem das Gericht Gottes im vollen Bewusstsein erleben, als Stellvertretung für uns. Die andere Prophezeiung aus Psalm 69, Vers 22, nämlich in meinem Durst tränkten sie mich mit Essig, die steht noch aus und die geht in Erfüllung hier in Johannes 19, Vers 29. In Vers 28 sagt Jesus, mich dürstet, und dann heißt es in Vers 29, es stand da aber ein Gefäß voll Essig, sie legten nun einen Schwamm voller Essig um einen Hysop und brachten ihn an seinen Mund. Ein Hysop war ein kleiner Busch und wahrscheinlich nahmen Soldaten Zweige von diesem kleinen Busch oder so ähnlich und steckten den Schwamm da drauf, füllten ihn mit Essig und gaben ihn Jesus. Und so erfüllte sich, also was im Psalm 69, Vers 22 über Jesus stand, und Jesus führte das ganz einfach herbei mit diesen Worten, mich dürstet. Aber diese Worte, mich dürstet, die haben durchaus eine größere Tragweite als nur den natürlichen menschlichen Durst. Natürlich war der menschliche Durst nach all den Qualen, nach dem Blutverlust, nach den 6 Stunden am Kreuz, nach so einer langen Zeit ohne Flüssigkeit, natürlich war er gegeben. Jesus war ganz Mensch und der Körper war am Ende. Aber gerade im Alten Testament sehen wir dieses Bild von Durst immer wieder auch als ein Bild für den Durst der Seele. Und so wird es zum Beispiel verwendet im Psalm 42 oder auch im Psalm 63, Vers 2, wo es heißt, Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir meine Seele, nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Und an dieser Stelle hier im Psalm 63, da drückt David den Durst seiner Seele aus, den Durst, endlich wieder in inniger Gemeinschaft mit Gott zu sein. Und nun bringen wir das mal in den Zusammenhang mit diesen vergangenen 3 Stunden, die Jesus gerade erlebt hat, in denen er den Zorn Gottes erlebt hat. Und wir verbinden das mit dieser unbeschreiblichen Erfahrung und mit diesem Hilferuf, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieses mich dürstet von Jesus hier ist mit großer Wahrscheinlichkeit nicht nur ein Aufschrei des Körpers, sondern noch viel mehr ein Aufschrei seiner Seele. Und Erwin Lutzer, der führt diesen Gedanken in seinem Buch Seine schwerste Stunde sehr gut aus. Das ist das Buch, was wir zur Predigtreihe empfehlen. Und er zitiert dort zunächst Arthur Pink mit folgenden Worten: Sein Durst war die Folge seiner Seelenqual in der Hitze des Zornes Gottes. Und dann schreibt Erwin Lutzer selbst weiter dazu: Der Durst Jesu war Ausdruck seines sehnsüchtigen Verlangens, nach 3 Stunden grauenvoller Trennung wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückzukehren. Die größte Qual, die Jesus am Kreuz erlitt, waren nicht die grausamen Schmerzen. Das war schlimm, diese körperlichen Schmerzen, aber das war nicht das Schlimmste, sondern die Trennung vom Vater, die Gottverlassenheit, der Zorn Gottes. Das ist das Schlimmste, was es gibt, was man erleben kann im ganzen Universum. Und die Sehnsucht nach Wiederherstellung der Gemeinschaft mit dem Vater war die tiefste Sehnsucht von Jesus. Und dann bringt Erwin Lutzer in seinem Buch noch eine weitere Ebene mit hinein, die uns betrifft. Und zwar schreibt er weiter, er dürstete danach, uns vor dem ewigen Durst zu retten. Die Sehnsucht von Jesus nach dem Vater und nach der Gemeinschaft mit dem Vater, die sollte uns eigentlich weniger wundern. Aber dass er an dich und an mich inmitten dieser Leidensszene, inmitten dieses Kreuzesgeschehens gedacht hat, uns im Blick hatte und die Sehnsucht hatte, dass wir die Ewigkeit nicht in Gottverlassenheit erleben müssen, sondern in Gottes Gemeinschaft erleben dürfen, das ist nahezu unglaublich. Um das anders auszudrücken, nach dem Vater sehnte er sich mit gutem Grund. Ja, nach dem heiligen Vater sehnte er sich mit gutem Grund. Aber nach dir und mir sehnte er sich ohne Grund, der in uns zu finden wäre. Er sehnte sich nach uns allein auf der Grundlage seiner Gnade und seiner Liebe für uns. Für uns, für dich, für mich erträgt er das Schlimmste, was es gibt. Die Gottverlassenheit, die Trennung vom Vater, die volle Strafe, den glühenden Zorn Gottes. Und er hängt dort stellvertretend für dich und für mich. Dort ans Kreuz, dort gehören wir eigentlich hin. Und wir singen das in diesem Lied, wie tief muss Gottes Liebe sein, manchmal mit dieser Textzeile. Ich schaue auf den Mann am Kreuz, kann meine Schuld dort sehen. Und ich hoffe, dass wir uns darüber bewusst sind, wenn wir ans Kreuz schauen. Er nahm dort meinen Platz ein. Er hängt dort, wo ich eigentlich hingehöre. Unter die Strafe Gottes, unter den Zorn Gottes. Und das Kreuz offenbart sehr drastisch 2 Dinge eigentlich. Zum einen, wie schlimm es um mich als sündigen Menschen vor Gott eigentlich steht, dass solch eine Strafe erfolgen muss, damit meine Sünde
hinweggetan werden kann. Das ist das eine. Es offenbart, wie schlimm es um mich steht. Und zum anderen, wie groß die Liebe und Gnade Gottes eigentlich ist, weil ich dort nicht hänge, sondern weil ein anderer für mich bestraft wird und meine Schuld vollkommen bezahlt hat. Und das ist Jesus. Und genau das kommt so gut zum Ausdruck in Vers 30, wo es da heißt, als nun Jesus den Essig genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Der Wille des Vaters ist vollkommen erfüllt, die Schrift ist vollkommen erfüllt. Und dann kann Jesus diese bekannten Worte sagen, es ist vollbracht. Und im Griechischen steht hier wiederum nur ein Wort, dieses Wort Tetelestai, wie schon in Vers 28. Und dieses Wort kann neben vollbringen und erfüllen und vollenden auch bezahlen bedeuten. Und so wurde es in der damaligen Welt auch verwendet. Wenn jemand einen Kaufpreis zu bezahlen hatte und keine Schuld mehr aufstand, weil er alles bezahlt hatte, dann schrieb man auf diesen Kaufvertrag dieses Wort Tetelestai. Das bedeutet vollständig bezahlt. Alles bezahlt. Wir könnten also diesen Ausspruch von Jesus hier an dieser Stelle einerseits übersetzen ja mit den Worten, es ist vollbracht, und das mit Bezug auf das Werk Gottes, das er vollkommen zu Ende gebracht hat. Aber wir könnten es auch übersetzen mit, es ist bezahlt. Und der Bezugspunkt wäre dann die Sünde eines jeden Einzelnen, der Jesus Christus als seinen Herrn und Retter angenommen hat. Und wenn du das erkannt hast, wenn du erkannt hast, dass du ein zutiefst sündiger Mensch bist und dass du berechtigterweise unter Gottes Gericht stehst, aber ihn um Vergebung deiner Schuld gebeten hast und glaubst, dass Jesus für deine Schuld am Kreuz gestorben ist, ja, wenn du ihn persönlich angenommen hast, dein Leben ihm unterstellt hast als Herrn, seine Rettung in Anspruch genommen hast, dann gilt das für dich. Es ist alles völlig bezahlt. Keine Strafe steht mehr aus vor Gott. Es gibt keine Schuld, die vor Gott noch beglichen werden muss. Nein, alles ist ohne Ausnahme vollständig bezahlt. Warren Wiersbe schreibt dazu Folgendes. Lea, ich glaube, du musst mir jetzt immer helfen. Der ist ausgefallen. Er schreibt, er nahm meinen Bankrott und deckte ihn mit seiner Zahlungsfähigkeit. Und Erwin Lutzer, wiederum in seinem Buch, Seine schwerste Stunde, schreibt dann dazu, er machte nicht einfach, ich lese euch das vor, ihr kriegt es gleich an der Wand. Erwin Lutzer schreibt, er machte nicht einfach eine Anzahlung und erwartete dann, dass ich die fälligen Raten begleichen würde. Er machte nicht einfach eine Anzahlung und erwartete dann, dass ich die fälligen Raten begleichen würde. Nein, es steht rein gar nichts mehr aus. Alles ist vollständig bezahlt. Aber wie gesagt, diese vollständige Tilgung gilt nur für den, der umgekehrt ist von seinem sündigen Leben ohne Gott und der Jesus als seinen persönlichen Retter und Herrn angenommen hat. Und wenn du das noch nicht getan hast, wenn du noch nicht klar geworden bist darin und dich noch nicht an ihn gewandt hast, sprechen von dem Wort, dass du dich noch nicht bekehrt hast, dann mach das heute. Und wenn du nicht weißt, was Bekehrung ist oder wie das gehen soll, wie man das festmachen soll, dann wende dich an jemand, dem du vertraust, den du hier kennst, gerne auch an mich im Anschluss an den Gottesdienst. Und andersrum zählt, wenn du eine ganz klare Bekehrung und Wiedergeburt erlebt hast und weißt, dass das dir gilt, dann ist dir restlos vergeben. Und dann kannst du folgenden Vorschlag aufgreifen, den Erwin Lutzer in seinem Buch macht, und ich fand den sehr schön, sehr eindrücklich. Er sagt dort, schreib dir deine konkreten Sünden auf. Und dann schreib dahinter, völlig bezahlt. Und dann steht da vielleicht sowas wie eine Abtreibung, völlig bezahlt. Oder Ehebruch, völlig bezahlt. Oder sexuelle Unmoral, völlig bezahlt. Betrug, völlig bezahlt. Habgier, völlig bezahlt. Vernachlässigen der Pflichten in Ehe und Familie, völlig bezahlt. Verbrecherische Taten, völlig bezahlt. Egoismus, völlig bezahlt. Stolz, völlig bezahlt. Verletzung anderer Menschen, völlig bezahlt. Gotteslästerung, völlig bezahlt. Und ich weiß nicht, was du da hinschreiben müsstest, auf deine Liste. Und ich hoffe, dass du dahinter schreiben kannst, durch Jesus, völlig bezahlt. Das bedeutet natürlich nicht, dass diese Dinge nicht so schlimm sind. Ja, das ist ja das, was uns das Kreuz zeigt, wie schlimm unsere Sünde ist. Und es bedeutet auch nicht, dass ich nicht Dinge in Ordnung bringen muss vor anderen Menschen vielleicht, wenn das möglich ist. Und es bedeutet auch nicht, dass ich jetzt einen Freifahrtschein habe, wild drauf loszusündigen. Nein, aus Liebe zu dem, der uns so geliebt hat, wollen wir uns ja verändern lassen und wollen wir ihm ja gehorsam sein. Aber die Basis, auf dem ein neues Leben mit Jesus stattfindet, die heißt völlig bezahlt. Alles ist völlig bezahlt. Und nachdem Jesus diese unglaublich wertvollen Worte gesprochen hatte, heißt es dann in Vers 30, und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Und an dieser Stelle wird etwas deutlich, was Jesus selbst in Johannes 10, Vers 18 schon deutlich gemacht hat, wo er gesagt hat, dass niemand das Leben von ihm nimmt, sondern er es selbst lässt. Also er beendet im Gegensatz zu jedem anderen Menschen sein Leben. Und das sehen wir hier. Man sieht an dieser Stelle, dass er dort sein Haupt neigte. Und normalerweise, wenn ein Mensch stirbt, wird der Kopf einfach runterfallen. Aber Jesus neigte sein Haupt. Das heißt, er ließ ihn langsam und er entließ seinen Geist aus seinem Körper. Und so heißt es hier, er übergab den Geist. Und wir können uns fragen, wem übergab er ihn denn? Wem befahl er sich denn an? In Lukas 23, Vers 46 lesen wir die wahrscheinlich allerletzten Worte von Jesus. Und da heißt es, Lukas 23, Vers 46, und Jesus rief mit lauter Stimme und sprach, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und als er dies gesagt hatte, verschied er. Er übergab also seinen Geist ganz bewusst in die Obhut des Vaters. Und an dieser Stelle wird etwas Wunderbares deutlich, und zwar wird dieser Hilfeschrei, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er wird erhört. Und die Gemeinschaft zwischen Vater und Sohn ist wiederhergestellt. Und genau aus diesem Grund kann Jesus ihn wieder anreden, mit dieser vertrauten Anrede, Vater, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Ja, und so ist es wiederhergestellt. Und Gott hört seinen Sohn. Und wir sehen gleich in mehrfacher Hinsicht, dass etwas zur kompletten Vollendung kommt. Nämlich der Wille des Vaters, der Plan, den er sich überlegt hat, die Bezahlung für unsere Sünde und die Gemeinschaft zwischen Jesus und dem Vater kommt wieder zur Vollendung. Und auch nachdem Jesus gestorben ist, kommt es zur Erfüllung einiger weiterer Verheißungen. Und das ist unser zweiter Punkt von heute Morgen. Der heißt, die erfüllten Verheißungen. Und es geht um Vers 31 bis 37. Alles, was notwendig war zu Jesu Lebzeiten, damit unsere Sünde vergeben werden kann, das war bereits erfüllt. Und auch alles, was über Jesus geschrieben stand, was zu seinen Lebzeiten erfüllt werden musste vom Alten Testament, auch das war erfüllt. Aber es gab noch Voraussagen im Alten Testament, die Gott gegeben hatte, die auch nach dem Ableben von Jesus von Bedeutung waren. Und so lesen wir ab Vers 31 dann, die Juden nun baten den Pilatus, damit die Leiber nicht am Sabbat am Kreuz blieben, weil es Rüsttag war. Denn der Tag jenes Sabbats war groß, dass ihre Beine gebrochen und sie abgenommen würden. Es ist immer wieder beachtlich, wenn man sich das so vor Augen führt. Die Juden, wie genau sie versuchten, das Gesetz einzuhalten, obwohl sie gerade etwas getan haben, nämlich den Sohn Gottes gekreuzigt haben, was schlimmer eigentlich nicht sein könnte. Aber die Juden pochten darauf, die alttestamentlichen Vorschriften zu befolgen und sie kannten die Vorschriften aus 5. Mose 21, Vers 22 und 23, wo folgende Auflage war, und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. So sollst du dein Land nicht unrein machen, das der Herr dein Gott dir als Erbteil gibt. Also ein Aufgehängter, ein Gekreuzigter, der bereits gestorben war, der durfte nicht über Nacht hängen bleiben, also seine Leiche. Einerseits wurde das als Fluch Gottes gesehen. Und das ist nebenbei bemerkt auch der Hintergrund, von dem was Paulus dann in Galater 3, Vers 13 schreibt, wenn er über Jesus schreibt, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Das ist der Hintergrund dieser Stelle. Ja, also einerseits wurde es als ein Fluch Gottes gesehen, auf der anderen Seite war so eine hängende Leiche etwas, was das Land verunreinigt hätte. Und nun war der nächste Tag ein Sabbat und dazu noch nicht irgendeiner, sondern ein besonderer Sabbat im Rahmen des Passafestes. Und demnach war es der erste Tag von dem Fest der ungesäuerten Brote, was im Anschluss ans Passafest stattgefunden hat. Das heißt, es war kein einfacher Sabbat, sondern es war ein besonderer Sabbat, es war ein Feiertag, spricht auch von einem höchsten Sabbat. Und deshalb heißt es hier in Vers 31 dann auch, denn der Tag jenes Sabbats war groß. Jetzt war die Vorschrift aus 5. Mose 21 ja, dass nur die Leiche nicht über Nacht hängen bleiben durfte. Aber der Todeskampf von so einem Gekreuzigten, der konnte über Tage sich hinziehen, über Tage andauern. Und so musste man versuchen, den Sterbeprozess zu beschleunigen, damit unter keinen Umständen an diesem besonderen Sabbat eine Leiche dort am Kreuz hing. Also wählte man eine gängige Methode, die dazu geführt hat, dass die Gekreuzigten schnell zu Tode gekommen sind, und das war, dass man ihnen die Beine gebrochen hat. Vermutlich nahm man eine Metallstange und hat an mehreren Stellen die Beine zerschlagen und mehrere Brüche herbeigeführt. Und das Ganze hatte folgenden Hintergrund. Im Bereich, wo die Füße waren am Kreuz, war eine kleine Fußstütze angebracht. Und durch diese Fußstütze war es möglich, dass der Gekreuzigte sich immer wieder aufrichten konnte, um zu atmen. Und das war natürlich ein enormer Kraftakt und brutal, sich immer wieder hochzudrücken. Und es war äußerst schmerzhaft. Und ganz besonders bei Jesus muss es das gewesen sein, weil er wurde brutal gegeißelt, ja, vorher, das Fleisch hinten aus dem Rücken rausgerissen. Das heißt, es war ein offener Rücken, den er gehabt hat, ein blutiger Rücken. Und im wahrsten Sinne des Wortes liegen seine Nerven hinten im Rückenbereich wahrscheinlich blank. Und wenn er immer wieder am Kreuz auf- und abrutscht, muss das brutal gewesen sein. Aber wenn du dich nicht mehr aufrichten konntest, dann war die Folge, dass man erstickt. Und durch das Brechen der Beine bei den Gekreuzigten war das die letzte Möglichkeit, die man ihnen genommen hat, am Leben zu bleiben, indem sie sich nicht mehr aufrichten konnten, weil die Beine das nicht mehr hergegeben haben. Und genau das taten also die Soldaten bei diesen Verbrechern rechts und links von Jesus, wie wir in Vers 32 lesen. Da heißt es, da kamen die Soldaten und brachen die Beine des Ersten und des Anderen, der mit ihm gekreuzigt war. Aber bei Jesus kam es nicht dazu, dass sie die Beine gebrochen haben. Und so lesen wir ab Vers 33 weiter. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon gestorben war, brachen sie ihm die Beine nicht. Sondern einer der Soldaten durchbohrte mit einem Speer seine Seite und sogleich kam Blut und Wasser heraus. Und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Es gibt natürlich eine ganz natürliche menschliche Erklärung, warum das Beinebrechen bei Jesus nicht mehr nötig war. Nämlich einfach, weil er schon tot war. Ja? Und so hat einer von diesen Soldaten seinen Speer noch genommen und hat Jesus in die Seite gestochen und es kam Blut und Wasser heraus. Und wird es ein bisschen darüber spekuliert, was diesen Soldaten vielleicht dazu bewogen hat, Jesus nochmal in die Seite zu stechen. Also manche gehen davon aus, es war so ein Ausdruck seines Hasses nochmal, da nochmal reinzustechen. Offensichtlich scheint es erstmal so, dass er einfach sicher gehen wollte, dass Jesus tot war. Weil wenn er da reinsticht und Jesus wäre noch am Leben gewesen, dann hätte er sich irgendwie geregt, irgendwie bemerkbar gemacht. Dass dort Blut herauskam, das ist für uns relativ gut wahrscheinlich nachvollziehbar. Dass dort Wasser herauskam, kann möglicherweise physiologisch so erklärt werden, dass da ein sogenannter Pleuraerguss entstanden ist. Ich habe mich gestern Abend noch mal ein bisschen erkundigt, wie sowas geht beim Rodrigo. Er ist aber auch noch in der Forschung tätig da, also mal gucken, ob wir da noch mehr rausfinden. Und so ein Pleuraerguss wäre eine Flüssigkeitsansammlung im Brustbereich. Und es ist möglich, dass da so eine Flüssigkeitsansammlung war und dadurch das Wasser da rauskam. Es gibt auch ganz viel Spekulation darüber, was das Blut und Wasser bedeutet im Einzelnen. Das will ich an dieser Stelle aber nicht weiter ausführen. Auf jeden Fall bekräftigt es auf jeden Fall nochmal sehr deutlich, dass Jesus ein Mensch war aus Fleisch und Blut, wie wir, kein Geistwesen. Und Johannes greift dann später im 1. Johannesbrief, in 1. Johannes 5, ab Vers 6, diese Szene nochmal auf und er benutzt es als Gegenstand der Bezeugung Jesu. Und auch hier in Vers 35 benennt Johannes selbst sich als glaubwürdigen Zeugen. Wenn er da schreibt, und der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr und er weiß, dass er sagt, was wahr ist, damit auch ihr glaubt. Wir erinnern uns nochmal, Johannes verfolgt die Geschehnisse am Kreuz ja live mit. Er war dabei, als sie ihn am Kreuz aufgehängt haben. Ja, und er war dabei, wie er dann dort hing. Und wir sehen ja in Johannes 19, Vers 27, wie Jesus mit ihm noch gesprochen hat vom Kreuz herab und seine Mutter anvertraut hat. Und so verwundert es uns nicht, dass Johannes uns diese Worte, es ist vollbracht, so deutlich überliefern kann, weil er sie mit eigenen Ohren gehört hat. Und auch, dass er solche Details wie das mit dem Speer zum Beispiel überliefern konnte. Und nicht nur am Kreuz war Johannes der, der am nächsten dran war an Jesus und an den Geschehnissen, sondern auch zum Beispiel am Berg der Verklärung. war er einer von dreien, die dabei waren. Und auch beim letzten Passamal lehnte er an der Brust Jesu und war so dicht dran wie kein anderer. Und auch im Hof des hohen Priesters, als Jesus befragt wurde, in Johannes 18. Das heißt, wir haben im Johannesevangelium, in dem, was er uns schreibt, einen Zeugenbericht aus erster Hand. Und Johannes berichtet als wahrhaftiger Zeuge. Nicht etwas Gefälschtes oder Erdachtes, in dem Jesus ruhmreich abschneidet, sondern Johannes berichtet Dinge, die ihm selbst in der Seele wehgetan haben. Wir müssen uns ja vorstellen, der stand ja da und hat zu seinem Herrn ans Kreuz aufgeschaut. Und wie muss ihn das geschmerzt haben, Jesus da so zu sehen? Und dabei nennt er in Vers 35 hier den Grund, wiederum, warum er sein Evangelium schreibt. Ein Grund, der immer wieder im Evangelium, im Johannesevangelium vorkommt, nämlich, damit auch ihr glaubt. Das war der Titel unserer vorherigen Predigtreihe, für die erste Hälfte vom Johannesevangelium. Und das ist sein großes Anliegen. Er will einen realistischen Bericht voller Beweisführungen liefern, die uns zum Glauben führen sollen oder die uns im Glauben bestärken sollen. Nämlich in dem Glauben, dass Jesus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich war und dass nur durch die Erlösung Jesu Christi ewiges Leben zu kriegen ist. Nehmen wir mal an, Johannes hätte selbst erdachte Geschichten verfasst, dann wären die mit Sicherheit anders ausgefallen. Sowohl er und auch wir an seiner Stelle hätten Jesus ja wahrscheinlich viel ehrenhafter, viel ruhmreicher dargestellt, viel heldenhafter, aber doch nicht als gestorben am Kreuz, oder? Das würde doch keiner tun. Aber es ist, Gott sei Dank, nicht die Geschichte von Johannes, die er sich ausgedacht hat, sondern es ist die Geschichte des allmächtigen, allwissenden und vollkommen weisen Gottes. Und dass Gott selbst der Autor der ganzen Geschichte ist, das wird in Vers 36 und 37 einmal mehr deutlich, weil da erfahren wir eigentlich, warum diese Ereignisse gerade geschehen sind. Da ist die Rede davon, dass es heißt, denn dies geschah, damit die Schrift erfüllt würde. Kein Bein von ihm wird zerbrochen werden. Und wieder sagt eine andere Schrift, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Dass sie Jesus nicht die Beine gebrochen haben und dass sie ihn mit einem Speer durchbohrt haben, das scheint uns menschlicher sehr natürlich erklärbar zu sein. Ne? Aber die Soldaten und auch die Juden wussten zu diesem Zeitpunkt nicht, dass Gott eigentlich dadurch sein Wort erfüllt. Und es sind hier zwei Bezugspunkte oder zwei Bezüge zum Alten Testament. Diese erste Aussage, kein Bein wird von ihm zerbrochen werden, ist angelehnt an Psalm 34, Vers 21, wo es heißt, er bewahrt alle seine Gebeine, nicht eines von ihnen wird zerbrochen. Ja, das ist ein Bezugspunkt vom Alten Testament her. Aber vor allem darüber hinaus gab es einen unmittelbaren Bezugspunkt zum Passafest bzw. zum Passahlamm. Genau das feierten ja die Juden exakt an diesem Tag. Und dazu heißt es in 2. Mose 12, Vers 46 über das Passahlamm, dieses erste Passahereignis, wo das aufgeschrieben wurde, in einem Haus soll es gegessen werden, du sollst nichts von dem Fleisch aus dem Haus hinausbringen und ihr sollt kein Bein an ihm zerbrechen. Und nun erinnern wir uns nochmal, wie wir am Anfang vom Johannesevangelium gelesen haben, in Johannes 1, Vers 29, wo Folgendes über Jesus gesagt wurde, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Also Jesus war das wahre Passahlamm und deshalb durfte ihm als dem wahren Passahlamm kein Bein gebrochen werden. Und wer sorgte dafür? Es war Gott selbst. Und so erfüllte Gott selbst also vollkommen seine Auflagen mit dem Lamm, das er für uns opferte, Gottes Lamm. Und so kam das zur Erfüllung. Und der zweite Bezugspunkt hier, zu dem anderen Zitat, zu diesem Zitat, sie werden den anschauen, den sie durchstochen haben. Das ist ein Zitat aus Sacharja 12, Vers 10. Und einerseits schauen sie hier schon den an, den sie durchstochen haben. Und es kommt gewissermaßen zur Erfüllung. Aber wenn man sich Sacharja 12, Vers 10 näher anschaut, dann sieht man, dass das eigentlich bis heute noch Zukunftsmusik ist. Dort ist die Rede davon, dass die Juden am Ende der Zeit, also beim zweiten Kommen Jesu auf diese Erde, den erkennen werden, den sie durchstochen haben. Und natürlich war eigentlich der Ausführende hier an dieser Stelle der Soldat, der ihn durchstochen hat mit seinem Speer. Aber die treibenden Kräfte dahinter, Jesus möglichst schnell zu töten, waren die Juden. Und so kommt dieses Durchstechen zustande. Und jetzt ist spannend an dieser Stelle zu sehen, in Vers 37 hier, dass da steht, und wieder sagt eine andere Schrift und nicht, damit die Schrift erfüllt würde. Also warum ist das so formuliert? Weil die endgültige Erfüllung davon noch aussteht. Ja, Gott hat es bereits in Sacharja 12, Vers 10 angekündigt Und hier in Johannes 19, da schauen sie schon den Durchstochenen an, aber sie schauen ganz schnell wieder weg, könnte man vielleicht sagen. Und dann, laut Offenbarung 1, Vers 7, werden sie Jesus wiedersehen und sie werden ihn erkennen. Da heißt es in Offenbarung 1, Vers 7, siehe, er kommt mit den Wolken und jedes Auge wird ihn sehen, auch die, welche ihn durchstochen haben. Und wehklagen werden seinetwegen alle Stämme der Erde. Was wir hier also sehen, ist alles andere als Zufall. Vielmehr erfüllt Gott seine Verheißungen. Und eine solche Verheißung, eine weitere Erfüllung, sehen wir auch in unserem letzten Punkt. Und unser letzter Punkt, der dritte, heißt die letzte Ehre. Und es geht um Vers 38 bis 42. Wir kennen diesen Ausdruck, dass man einem geliebten Menschen, der verstorben ist, noch die letzte Ehre erweist. Also nochmal seine Liebe, seine Anerkennung zum Ausdruck bringt. Und so war es auch der Wunsch von zwei Männern, von denen wir ab Vers 38 lesen, Jesus diese Ehre zu erweisen. Da lesen wir, danach aber bat Josef von Arimathäa, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden, dem Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Zunächst mal Josef von Arimathäa. Er tritt nur auf, nur in Erscheinung in der Bibel, zur Bestattung von Jesus. Nur daher ist er bekannt. Und aus den anderen Evangelien erfahren wir einige Dinge über ihn. Ich nenne einfach mal ein paar, die bekannt werden aus den anderen Evangelien. Zum Beispiel, dass er ein guter und gerechter Mann war, heißt es über ihn. Oder dass er jemand war, der auf das Reich Gottes wartete. Wir erfahren auch darüber über ihn, dass er ein angesehener Ratsherr war. Und dementsprechend war er sehr wahrscheinlich auch Teil von diesem Sanhedrin, von diesem Hohen Rat. Und wir erfahren auch aber, dass er nicht in die Tötung Jesu eingewilligt hat. Vielleicht war er gar nicht dabei, als sie das beschlossen haben. Und in Matthäus 27, Vers 57 erfahren wir, dass er reich war, ein reicher Mann. Was mitunter auch dazu passt, dass er eine neue Gruft besaß und die letztendlich dann als Grab für Jesus dienen konnte. Und Johannes sagt uns hier in Vers 38, dass dieser Josef ein Jünger von Jesus war, aber ein Heimlicher, aus Furcht vor den Juden. Also nach allem, was wir wissen, ist es so gewesen, dass er sich bisher aus Furcht vor den Juden im Verborgenen gehalten hat. Und solche Leute gab es. Wir hatten in Johannes 12, Vers 42 und 43 schon von solchen Leuten wie ihm erfahren. Da hieß es in Johannes 12, Vers 42 und 43, dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn, Jesus, nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen wurden. Denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Es gab also in der Führungsriege damals von den Juden einige, die an Jesus glaubten, aber es fehlte ihnen an Bekennermut. Und sie waren geknechtet, letztendlich unter Menschenfurcht. Aber zumindest für Josef von Arimathäa hatte dieses Versteckspiel jetzt hier ein Ende und er fasste allen Mut zusammen, ging zu Pilatus, bat um den Leichnam von Jesus und er bekam ihn tatsächlich. Das ist also der eine, der andere Mann, der sich am Begräbnis Jesu mit wohlriechenden Ölen und Balsammischungen beteiligt hat, das ist jemand, der uns schon bekannt ist, nämlich Nikodemus. Nikodemus war ein Oberster der Juden und er kam, wir erinnern uns zurück, in Johannes 3, bei Nacht zu Jesus, wo es dann zu dieser intensiven Unterhaltung über das Thema Wiedergeburt kam. Und dann ist er nochmal in Erscheinung getreten in Johannes 7, Vers 50 und 51, wo er bei seinen Amtskollegen dafür gesorgt hat, dass Jesus zumindest einen fairen Prozess bekommt. Und trotzdem hielt er sich bislang auch sehr im Verborgenen. Aber nun bekannte sich auch Nikodemus mutig und offen zu Jesus. Wir könnten sagen, angelehnt an diese Stelle von Johannes 12, nun war Jesu Ehre ihm mehr wert als seine eigene. Und durch seine Gaben machte er deutlich, dass auch er wohlhabend gewesen sein muss. Und eigentlich hätten die beiden sich, kann man zumindest so sehen, schon viel früher für Jesus stark machen sollen oder sich zu Jesus bekennen sollen, aber sie sorgten zumindest jetzt an dieser Stelle für ein ehrenhaftes Begräbnis mit Ölen und Leintüchern, wie es bei den Juden Sitte war, so heißt es ja da. Dabei hätte sie das aber Kopf und Kragen kosten können, dieses klare Bekenntnis zu Jesus, weil die Juden mit Sicherheit alles andere im Sinne hatten als eine ehrenvolle Bestattung von Jesus. dem Jesus, den sie zutiefst hassten. Die Juden hätten Jesus vielmehr mit anderen Verbrechern irgendwo unehrenhaft beseitigt, vielleicht in so eine Art Schindgrube hineingeschmissen und irgendwo ganz am Rand unehrenhaft hinweggetan. Nun wurde das, was dort passiert, in dieser Szene hier, schon Jahrhunderte voraus von Gott im Buch Jesaja vorausgesagt. In Jesaja 53, Vers 9 heißt es bereits über Jesus, viele Jahrhunderte bevor das spielt, und man gab ihm, Jesus, bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Und genau das sehen wir hier erfüllt. Die Juden hätten ihn zu den Gottlosen geworfen, aber Gott selbst sorgte dafür, dass sein eigener Sohn, nachdem er alles vollbracht hatte, ehrenhaft bestattet wurde und nicht zu den Gottlosen geworfen wurde. Und dazu gab er diesen zwei reichen Männern, die Jünger Jesu geworden waren, die Kühnheit und auch die Möglichkeit, Jesus diese letzte Ehre zu erweisen. Und allen voran Josef von Arimathäa, diesem Reichen. Und so war Jesus bei einem Reichen in seinem Tod, wie es in Jesaja 53 heißt. Und hier ist in Jesaja 53, 9 auch der Grund so schön beschrieben, warum Gott dafür sorgte. Nämlich weil Jesus kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Anders ausgedrückt, weil Jesus ohne jegliche Sünde war und weil er nichts anderes verdient hatte als Ehre. Er verdiente Ehre und er bekam Gericht, unser Gericht. Und weil er allein dein und mein Gericht ertrug, deshalb ist er es auch allein, dem wir alle Ehre bringen müssen und wollen. Und so geht einmal mehr in Erfüllung, was eine jahrhundertealte Verheißung Gottes in Bezug auf Jesus hin war. Und wir staunen darüber, ich staune darüber, wie Gott die Fäden in der Hand hält und wie er sein Wort erfüllt. Und schlussendlich wird Jesus dann begraben in einem Garten, in einer neuen Gruft. In Vers 41 und 42 heißt es, es war aber an dem Ort, wo er gekreuzigt wurde, ein Garten. Und in dem Garten eine neue Gruft, in die noch nie jemand gelegt worden war. Dorthin nun legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil die Gruft nahe war. Als Jesus gestorben ist, war es 15 Uhr. Die Sonne war noch nicht untergegangen und der Sabbat war auch noch nicht angebrochen. Aber sie mussten sich beeilen, Jesus dorthin zu brechen, weil mit dem Sonnenuntergang wäre der Sabbat angebrochen. Und so kam ihnen dieses nahegelegene Grab sehr gelegen. Und wir wollen vorsichtig sein an der Stelle, in diese neue Gruft und in diesen Garten zu viel hinein zu interpretieren. Aber gerade bei dem Stichwort Garten ist es dennoch möglich, vielleicht folgende Assoziation herzustellen, die Arnold Fruchtenbaum folgendermaßen beschrieben hat. Er schreibt, Jahrhunderte zuvor brachte in einem anderen Garten, dem Garten Eden, der erste Adam physischen und geistlichen Tod hervor. Aber in diesem Garten führte der letzte Adam Segen und neues Leben hervor. Und dieser letzte Adam, von dem er hier spricht, der an unserer Stelle das Gesetz erfüllt hat, der für unsere Sünde, für deine und meine Sünde gestorben ist und den vollen Preis bezahlt hat und der für jeden den Weg geebnet hat, ins Paradies Gottes. Das ist dieser zweite Adam. Das ist Jesus Christus. Der Fluch der Sünde ist aufgehoben. Der Weg ins Paradies zu ewigem Leben bei Gott ist frei. Es ist vollbracht. Und genau das war unser Thema von heute Morgen. Es ist vollbracht. Und wir haben uns in drei Punkten angeschaut, wie Gott zu seinen Zielen kommt. Nämlich erstens die komplette Vollendung, zweitens die erfüllten Verheißungen und drittens die letzte Ehre. Und ich will heute Morgen schließen mit zwei Stellen. Und die eine spricht von der kompletten Vollendung, die uns als Gläubigen durch Jesus schon jetzt zuteil geworden ist. Und die andere, die zweite Stelle, spricht von dem, dem die letzte Ehre gebührt und dem wir auch alle Ehre erweisen wollen. Ich will schließen mit Hebräer 10, Vers 14, wo es heißt, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Hier steht für vollkommen gemacht das gleiche griechische Wort wie tetelestai. Und dazu Offenbarung 5, Vers 12, wo es heißt, würdig ist das Lamm, das geschlachtet worden ist, zu empfangen die Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehre und Herrlichkeit und Lobpreis. Genau das wollen wir tun. Wir wollen gemeinsam Gott loben und ehren. Ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen und für das, was Jesus getan hat und was wir heute Morgen sehen durften, ihm alle Ehre erweisen.